Ja, danke für die Einführung, danke schön für die Einladung. Ich bin sehr gerne nach Hannover gekommen, weil bei der letzten Buchvorstellungstour 2019 war Hannover eigentlich eine der besten Veranstaltungen im kurdischen Verein. Ja, ich bin tatsächlich einer der beiden Übersetzer von diesem Buch. Ein Freund hat das noch mit mir zusammen übersetzt. Ihr seht hier den deutschen und den englischen Titel. Wir haben da so Schmetterlinge drauf gemacht, in so ein bisschen in Abkehr auch von den anderen Titeldesigns, um das so ein bisschen zu unterstreichen, worum es da geht, halt um eine bunte, eine vielfältige Gesellschaft, Aufbruch, eine Neugestaltung der Gesellschaft, das ist so das Thema ein bisschen. Deswegen fanden wir da so ein Schmetterling ganz geeignetes Symbol von. Ich mache ganz kurz eine Einführung dazu, wer wir sind, warum wir was mit diesen Büchern machen, wer die internationale Initiative ist, wer Öcalan überhaupt ist, bevor ich dann zu dem Buch direkt komme. Die internationale Initiative gibt es seit direkt 99, kurz nach der Verschleppung Öcalans gegründet worden. Damals droht ja ganz unmittelbar die Hinrichtung quasi ohne Urteil, da wurde gesagt, der wird einfach kalt gemacht. Nach der Verschleppung, es war ein Riesen, also vielleicht erinnern sich einige noch an die Älteren unter uns, an die Situation damals, es war quasi Bürgerkrieg in der Türkei und nur durch seine Intervention eigentlich ist das ein bisschen gestoppt worden. Da sind sich wirklich die Leute echt an die Gurgel gegangen, also in den Städten und in den Dörfern gab es militärische Eskalation, es wurden Sachen angezündet, sind Leute gestorben, also war eine ganz, ganz, ganz kritische Situation. In der Atmosphäre ist die Initiative gegründet worden, mit Unterstützung von damals eine ganze Reihe von prominenten Leuten, auch teilweise noch heute noch prominenter. Zum Beispiel Jeremy Corbyn hat es damals mit unterstützt, die Gründung. Verschiedene 6 Nobelpreisträger, davon glaube ich 5 Friedensnobelpreisträgerinnen. Wir haben seitdem erst Kampagne gemacht gegen die Todesstrafe oder zu dem Prozess überhaupt, der ja ein Schauprozess dann nur war. Von Anfang an auch über die Haftbedingungen informiert, weil Öcalan ja in Isolationshaft sitzt, dazu später noch ein bisschen. Wir haben aber auch relativ früh gesagt, es ist wichtig, dass die Leute hier auch erfahren, was der Mann eigentlich sagt, also was eigentlich Öcalans Vorschläge sind für eine politische Lösung des Konfliktes, weil das hier relativ wenig bekannt war oder immer noch ist, aber damals noch weniger. Es war einfach nur klar, er ist irgendwie der Anführer der PKK und die PKK kämpft bewaffnet, von daher nicht gut. War also die öffentliche Meinung dazu. Und wir haben von Anfang an den Fokus darauf gelegt, zu erklären, warum er die wichtigste Person eigentlich für einen Friedensprozess ist, dass er seit vielen, vielen Jahren, also mittlerweile seit über 25 Jahren, versucht, jede Chance zu nutzen, zu einer friedlichen Lösung des Konflikts zu kommen. Und deswegen, also ist ein Argument dafür, warum wir auch seine Freilassung fordern. Um die Texte oder die Inhalte den Leuten näher zu bringen, haben wir Text übersetzt, erst kürzere Sachen und dann nach und nach die ganzen Bücher, die er ab 1999, also im Gefängnis geschrieben hat. Daneben haben wir uns an allen anderen Kampagnen auch beteiligt, also die Unterschriftenkampagnen, die es gegeben hat, eine Kunstkampagne, Art für Öcalan. Ja, wer ist er? Ich glaube, den meisten Leuten hier muss ich Öcalan nicht speziell vorstellen. Wir haben so ein bisschen einen Eindruck davon, wer ist er. Ist der Gründer und von Anfang an der wichtigste Vorgänger der PKK. Er ist im Moment eben politischer Gefangener in Isolationshaft. Er hat aber auch von allen kurdischen Politikerinnen und Politikern die breiteste Unterstützung. Also hat mehr als alle politischen Parteien oder einzelnen anderen Personen ist er der populärste Politiker. Er hat, und das ist der Punkt, der den meisten Leuten vielleicht nicht so bekannt ist, er hat mehr als 60 Bücher geschrieben. Also wir haben allein 60 Titel, wo er quasi alleiniger Autor ist. Das heißt, er hat nicht erst im Gefängnis angefangen zu schreiben, sondern schon lange davor. Quasi ab Ende der 70er Jahre. Die meisten davon sind natürlich nicht ins Deutsche übersetzt, sondern vorläufig nur die Gefängnisschriften. Hier steht noch 12, eigentlich waren es 13 Bücher, die er geschrieben hat im Gefängnis. Eins davon ist verschwinden gelassen worden. Also das 13. Buch hat niemand gesehen. Das haben die Behörden quasi konfisziert und das ist nie aus dem Knast rausgekommen. Und als es noch einen Friedensprozess gab, war er der Architekt davon. Also er hat wirklich in Gesprächen von Anfang an, also sowohl vor der Haft als auch nach der oder in der Haft, er versucht mit allen staatlichen Stellen immer in Dialog zu kommen, um zu einer friedlichen Lösung des Konfliktes zu kommen. Es gab eine ganze Reihe von Kampagnen und Aktionen, die das unterstützt haben. Also es gibt ständig wirklich Kampagnen und Demonstrationen, sowohl in Kurdistan als auch außerhalb. Im Moment gibt es wieder eine größere Kampagne, wo wahrscheinlich auch in Hannover und überall sonst Aktionen stattfinden. Es gab auch zwei bisher große Unterschriftenkampagnen, wovon die größere 2015 weltweit geführt wurde. Und da sind über 10,3 Millionen Unterschriften zusammengekommen für seine Freiheit. Wir nehmen an, das ist die größte Unterschriftenkampagne aller Zeiten für einen politischen Gefangenen weltweit. Also 10 Millionen Unterschriften, das ist wirklich nicht wenig. Der rote Umriss auf der rechten Seite, das ist die Insel. Imralı ist teilweise aus anderen Zusammenhängen bekannt. Also Yılmaz Güney war da seinerzeit inhaftiert, der bekannte kurdische Regisseur. Menderes, der erste demokratisch gewählte Ministerpräsident der Türkei, ist nach dem Putsch 1960 dort gehängt worden, von der damaligen Militärregierung. Und der Film Midnight Express von Alan Parker, der auch dieses Jahr verstorben ist, also über Billy Hayes, einen Gefangenen, der ist mit Drogen erwischt worden, oder ich weiß nicht, ob das überhaupt wahr ist, auf jeden Fall hat er wegen Drogen gesessen, und der ganze Film Midnight Express, der spielt auch in dem Gefängnis auf Imralı, also das ist schon aus vielen Zusammenhängen Begriff. Das ist eine Insel, die seit den 30er Jahren als Gefängnis genutzt wird. Vorher war die, vor der Republiksgründung quasi, war das griechisch besiedelt. Das war eine landwirtschaftlich genutzte kleine Insel, ist dann zum Gefängnis gemacht worden. Und jetzt, alles, was da war, ist 99 evakuiert worden, und Öcalan war dann 10 Jahre lang der einzige Gefangene dort. Auch mit kompletter Kontaktsperre, ne? Also es durfte niemand mit ihm reden. Er durfte niemanden berühren, also auch die Anwälte und Anwälte nicht. Er durfte auch zum Beispiel keine Blumen oder Pflanzen haben oder Tiere oder so. Das heißt, er durfte also nichts und niemanden berühren, sondern nur halt so den Beton, das Gitter. Es sind 1000 Soldaten, mehr als 1000 Soldaten dort stationiert worden. Also die offizielle Zahl war mal 1100. Und seit vielen Jahren jetzt hat er kaum Kontakte mit seinem Verteidigerteam. Also bis 2011 war es einigermaßen regelmäßig, und seither hat er, glaube ich, insgesamt noch 4 Mal jetzt in den 9 Jahren seine Anwälte und Anwälte gesehen. Und die waren zwischendurch sowieso auch alle zeitweise in Haft. Also es ist einfach, die Geschichte dieser Isolationshaft könnte man stundenlang erzählen, machen wir gelegentlich auch, aber es ist hier nur sozusagen der Hinweis auf die total menschenrechtsverletzenden und menschenunwürdigen Haftbedingungen, denen er da ausgesetzt ist. Aber um die soll es heute nicht primär gehen, sondern um das, was er in dieser Situation trotzdem produziert hat. Nämlich einen Haufen Bücher, die sehr stark gelesen worden sind. Wir haben in der Türkei sind fast alle mittlerweile verboten. Die waren mal erlaubt, dann waren sie verboten, dann waren sie erlaubt, dann waren sie wieder verboten. Im Moment sind sie alle verboten natürlich. Aber als sie mal erlaubt waren, ist von dem einen zum Beispiel, das auf Deutsch Jenseits von Staat, Macht und Gewalt heißt, sind in der Türkei 125.000 verkauft worden. Also politisches Sachbuch ist das schon eine Zahl. Nur als eine kurze Übersicht: Das erste Buch, das blaue, ist als PDF auch bei uns erhältlich, also ist im Internet frei verfügbar. Das ist seine Verteidigungsrede in diesem Prozess auf Imralı, wo er dann zum Tode verurteilt worden ist, 99. Ja, und wenn man das durchliest, dann sieht man direkt, dass er also trotzdem sozusagen versucht hat, die Möglichkeit zu nutzen, den Konflikt zu deeskalieren. Es hat dann auch einen Waffenstillstand anschließend gegeben, nach dieser Verteidigung von ihm. Dann Gilgameschs Erben, Band 1, Band 2. Sage ich gleich noch was kurz zu. Urfa ist ein kleines Büchlein, war auch nur ein kleines Gerichtsverfahren. Denn alle diese Schriften sind Teile von Gerichtsverfahren. Also all diese Bücher, er kann jetzt nicht mit irgendeinem Verlag korrespondieren und da mal so eben ein Manuskript hinschicken oder so. Er darf überhaupt nichts schicken, also niemandem, auch seinen Anwälten nicht. Das Einzige, was geht, ist, wenn irgendwo ein Gerichtsverfahren ist, kann man sich ja zur Sache einlassen. Also man kann sich ja äußern. Und er äußert sich dann halt mit ein paar hundert Seiten handschriftlicher Äußerung. Also das sind alles Eingaben quasi vor Gericht zu laufenden Verfahren. Die meisten jetzt in den letzten Jahren, oder in den letzten, oder letzten Jahren ist gut, also das letzte Buch ist auch 2010 geschrieben. Also sind alle innerhalb von 11 Jahren eben geschrieben worden. Aber die letzten Bände, die letzten 7 oder so, sind alle beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg als Eingabe formuliert worden. Nicht Urfa und das Plädoyer für den freien Menschen waren zwei relativ kleine Verfahren in Urfa und in Athen. Gilgameschs Erben, Band 1, Band 2, heißt auf Türkisch anders, der Untertitel trifft vielleicht auch besser, vom sumerischen Priesterstaat zur demokratischen Zivilisation. Erstes großes theoretisches Hauptwerk, wo er schon, damals ist das gar nicht so richtig wahrgenommen worden, obwohl es auch im Titel ist, mit der demokratischen Zivilisation. Da formuliert er eigentlich schon seine These von der demokratischen Zivilisation. Das ist damals noch nicht so richtig verstanden worden, was das überhaupt ist. Ich hoffe, nach der Veranstaltung heute wird es ein bisschen klarer auch. Dann Jenseits von Staat, Macht und Gewalt, das bisher so wahrscheinlich meistgelesene Buch, also sehr populär geworden, auch in Deutschland das erste, was richtig eingeschlagen hat, also was richtig viele Leute gelesen haben. Ist deswegen interessant, weil, also nicht nur, aber die Besonderheit von dem Buch ist, dass es in so einer Krise quasi der Bewegung geschrieben worden ist, als die nach jahrelangem Waffenstillstand die Bewegung kurz vor dem Zerfall eigentlich stand und er nochmal interveniert hat in die Diskussion und da nochmal seine Vision quasi für eine neue Strategie, eine neue Ausrichtung der Bewegung mit sehr viel Herzblut dort formuliert hat und sehr, sehr viele Themen gleichzeitig in einem Band angesprochen hat. Das macht es auch als sozusagen als einzelnes Buch besonders lesenswert. Wenn man jetzt nicht tausende Seiten lesen will, sondern nur ein Buch, dann greifen viele Leute zu Jenseits von Staat, Macht und Gewalt aus gutem Grund. Die Roadmap war wichtig, Roadmap für Verhandlungen war wichtig während dieses jahrelangen Geheimgespräche mit dem türkischen Staat. Das war nämlich das zentrale Dokument, wo er quasi seine Vorschläge und Überlegungen dargelegt hat. Und das war dann die Diskussionsgrundlage für den Staat. Man könnte sogar sagen, aber damit möchte ich mich jetzt auch nicht unbedingt zitieren lassen, aber man könnte sogar sagen, sozusagen auf Anregung des Staats geschrieben worden, nicht? Dass die gesagt haben, Verhandlungen, nun leg mal deine Position dar. Und das hat er dann so gemacht und das war der Charakter dieses Buches. Kann ich allen nur ans Herz legen, ist, glaube ich, haben wir, glaube ich, auch kostenlos als PDF, ist das am wenigsten gelesene, obwohl es ja, und jetzt ist es tatsächlich neu auch wieder aufgelegt worden, war zwischenzeitlich vergriffen. Das ist halt sehr interessant, wenn man sich wirklich mit der Geschichte des Konfliktes oder möglichen Lösungen beschäftigt, also weil da geht es sehr stark um Politik und um die Türkei, weniger jetzt um Frühgeschichte und solche Geschichten. Und dann das halt wichtigste Werk eigentlich ist dieses Manifest der demokratischen Zivilisation, also sein wirkliches Hauptwerk jetzt. Das ist, hat er auch, nachdem er fertig war, gesagt, okay, das war's jetzt, ich schreibe jetzt auch nichts mehr. Das war jetzt mein letztes Wort zu all diesen Sachen. Das hat, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten insgesamt, ich glaube über 2000 Seiten, also riesengroß. Hast du mal kurz das aktuelle Buch quasi. Das ist ja so, ja, nicht für mich, sondern zum Zeigen. Okay, also das ist jetzt ja auch so dick. Das ist der dritte Band. Der fünfte Band ist doppelt so dick. Also da kommt noch einiges auch auf uns als Übersetzerinnen dazu. Und das behandelt im Prinzip, umfasst im Prinzip wirklich sein gesamtes politisches Denken, seine gesamte Geschichtsphilosophie, seine gesamte Kapitalismuskritik. Dann der vierte Band wird sein über die über den Nahen Osten, über die Geschichte der Region, über die verschiedenen Strömungen dort, also religiöse Strömungen, politische Strömungen, die verschiedenen Völker, die dort leben. Und der fünfte richtet sich ganz deutlich an die Kurdinnen und Kurden, an die kurdische Bewegung, macht jede Menge Vorschläge zu praktischer Politik, also zu dem Aufbau von diesen Volksräten, versucht die kurdische Politik komplett neu zu denken und ist so ein bisschen eigentlich das Buch, was in der Praxis vielleicht am einflussreichsten war, weil es eben sehr, sehr konkret ist. Also wenn man fragt, nicht alles, was in den letzten 5 Jahren vielleicht in Nordkurdistan versucht worden ist mit dem Aufbau von Volksräten und von basisdemokratischen Strukturen oder aber auch jetzt die Revolution in Rojava, das orientiert sich vieles sehr stark an dem fünften Band, aber auch an dem dritten. Der dritte Band ist so ein bisschen das Herzstück eigentlich, also sowohl, weil es das mittlere ist, aber auch, weil es sozusagen das theoretische Fundament für diese ganze Demokratisierung legt. Und das ist das Buch, über das wir heute ein bisschen ausführlicher reden. Worum geht es insgesamt in diesen Büchern? Das habe ich schon ein bisschen aufgeschrieben, um irgendwie auch klarzumachen, es geht jetzt nicht darum, irgendwie den Staat zu zerschlagen, nicht? Oder die Regierung zu stürzen oder, keine Ahnung, die Konzerne zu enteignen oder so. Es geht halt gar nicht um, also es ist nicht so eine aggressiv-revolutionäre Gestus da drin. Obwohl ich natürlich sagen würde, es geht um revolutionäre Politik. Aber es geht um konstruktive Vorschläge für Konfliktlösungen in der Türkei und auch in den anderen Ländern, um eine Demokratisierung dieser Länder, zum Nutzen von allen Bevölkerungsgruppen, die dort leben, also auch den sozusagen herrschenden Nationen. Es geht um Frauenbefreiung und den Aufbau von Frauenbewegungen. Und es geht tatsächlich um gesellschaftlichen Frieden durch partizipative Politikmodelle, also um eine Ausweitung von tatsächlicher Demokratie und Beteiligung der Bevölkerung, der lokalen Bevölkerung überall. Trotzdem haben offensichtlich seine politischen Gegner Angst davor, also insbesondere in der türkischen Regierung. Der Friedensprozess, der sogenannte, also wir nennen ihn eigentlich nicht so, aber dieser Dialogprozess wurde ja auch abgebrochen, nachdem es ein bisschen Entspannung gegeben hatte, so 2012, 13, 14, gab es auch nochmal einen Waffenstillstand, es wurde nicht mehr gekämpft. Es hat sich erstmals auch die türkische Armee so ein bisschen an den Waffenstillstand gehalten. Also haben das ja nicht gesagt, wir halten uns da dran, aber sie haben es trotzdem gemacht. Und da blühte dann halt die lokale Demokratie in den kurdischen Städten in der Türkei sehr stark auf. Und die HDP hat auf einmal sehr große Stimmenanteile gekriegt bei Wahlen und so. Und da hat dann Erdogan quasi Notbremse gezogen. Das war ihm dann doch zu viel Demokratie. Und er hat eben diesen Prozess damals abgebrochen. Also ich erzähle das deswegen, um mal klar zu machen, wie das alles ineinander verzahnt ist. Das ist nämlich wirklich diese Sachen, die Öcalan da vorgeschlagen hat und diese ganzen Konzepte halt wirklich zum Aufschwung der sowohl der parlamentarischen als auch der außerparlamentarischen friedlichen Opposition geführt haben in der Zeit, als die Waffen geschwiegen haben. Und das war das, was die türkische Regierung irgendwie noch schlechter verkraften kann als einen bewaffneten Widerstand. Also mit einem Waffenwiderstand kann die offenbar ganz gut leben. Aber halt, wenn es politisch wird, dann ist das nicht so gut. Das war auch damals ich weiß gar nicht mehr, welcher Generalstabschef das war, hat das auch ganz offiziell gesagt. Die haben gesagt, das ist die größte Gefahr im Moment ist die Politisierung der PKK. Ja, also nicht der Waffenkampf der PKK, sondern die Politisierung der PKK ist die größte Gefahr, die uns so droht. Also Freund wie Feind sehen quasi in ihm den Organisator, der halt eine Bewegung aufgebaut hat, ganz maßgeblich, die weit, weit über die PKK hinausgeht. Die PKK ist relativ klein in diesem ganzen Bewegungsgeflecht von Millionen von Leuten, die auf verschiedenen Ebenen da beteiligt sind. Er ist ein wichtiger Theoretiker, und zwar über Kurdistan oder über die eigenen Wege hinaus. Das ist das, was wir so ein bisschen zu transportieren hier versuchen. Konkret hat er eben ganz viele Ideen für die Revolution in Rojava formuliert. Also nicht speziell für Rojava, aber die sind halt dort aufgenommen worden in einer Situation, wo quasi Stunde Null war, wo man eben die Gesellschaft ganz neu strukturieren und zusammensetzen konnte und die politischen Prozesse ganz neu denken und organisieren konnte. Also als nämlich der Staat sich zurückgezogen hatte oder vertrieben worden ist, aus den Städten gab es die Möglichkeit, tatsächlich darüber zu diskutieren, wie stellen wir uns denn Gesellschaft vor, und rausgekommen ist eben dieses basisdemokratische Modell dort. Ich denke, also ich sage der Philosoph der Freiheit, ich glaube, das ist sozusagen der Kern dessen von seiner Philosophie, worum es ihm eigentlich geht. Wir sind ja so gerade im Hegeljahr, 52. Geburtstag, glaube ich, was. Von Hegel, ist ja viel über Hegel geschrieben worden. Die haben aus Hegel, also bei fast allem, was ich dazu gehört habe, quasi den Revolutionär rausgenommen. Hegel war ja jemand, der auch ein Philosoph der Freiheit war und begeisterter Anhänger der Revolution war, die damals die Französische Revolution war, obwohl er selber ja Professor in Deutschland war. Hat er das begrüßt, dass Napoleon nicht die Ideen der Französischen Revolution nach Deutschland trägt, was eben eine Zerschlagung dieses feudalen aristokratischen Systems da in Deutschland bedeutet hat. Und dieser revolutionäre Impetus auch in der Philosophie von Hegel ist ja komplett rausgenommen worden in den letzten 250 Jahren, oder auch seit es nicht mehr so viele Marxisten gibt. Warum rede ich so viel über Hegel? Bei Hegel ist es halt, geht es auch um die Freiheit und der sozusagen der Lauf der Weltgeschichte, in dem setzt sich ja der Geist durch. Also bei Hegel ist es so ein bisschen der Geist, von dem her alles gedacht wird, oder der sich in allem realisiert, also in allem, was so um uns herum ist. Und Öcalan nimmt diese Denkbewegung von Hegel auf, aber setzt eigentlich als das zentrale Moment die Freiheit. Also dass sich in allem, was sich geschichtlich ereignet und was sozusagen an Konflikten da ist, an Bewegungen da ist, an geistiger und materieller Bewegung. Da geht es eigentlich bei ihm um Freiheit. Außerdem denken wir oder denke ich, Öcalan ist wirklich einer der ganz, ganz wichtigen Stimmen oder einer der wichtigsten Stimmen des globalen Südens, weil er sowohl was die praktische Politik angeht, als auch Theoretiker, Theoretikerinnen, da wird ja eher auf die Professoren an den Universitäten des Nordens geguckt, so auch in der Soziologie, selbst in der Linken. Und er ist wirklich eine authentische Stimme aus dem globalen Süden, was sicherlich das nicht gerade erleichtert, dass er hier sozusagen breit rezipiert wird. Aber in vielen Teilen der Welt ist gerade das, macht ihn das gerade attraktiv. Ja, und wie gesagt, Freund und Feind sehen auch alles das in ihm, und alle, die das nicht wollen, also die keine Freiheit für die Leute wollen und die keine linken Organisationen und so weiter wollen, die keine Frauenbefreiung wollen, die sind natürlich dann seine Gegner. Also an erster Stelle sicherlich Erdogan, aber viele andere, unter anderem die Regierung der Bundesrepublik Deutschland reiht sich auch ein unter die Gegner von Öcalan. Die haben was geschafft oder was veranstaltet, was selbst in der Türkei so nicht gibt. Also in der Türkei kann man zwar für alles Mögliche ins Gefängnis kommen, aber es hat immer zu allen Zeiten Demonstrationen gegeben, wo mit dem Bild von Öcalan auf Fahnen oder auf Bannern seine Freiheit gefordert wird. Und das ist in Deutschland mittlerweile verboten. Also man kann kein Foto mit Öcalans Bild mehr hochhalten. Also in den meisten Bundesländern, es wird nicht überall so richtig so umgesetzt, aber ich glaube in Hannover auch, ne? Ist auch schwierig. Hannover ist auch richtig schwierig, Berlin ist auch richtig schwierig, und das wird also mittlerweile fast bundesweit durchgesetzt. Also man kann, ich hatte damals eine Veranstaltung, das war sehr absurd, als das erstmals offiziell wurde mit Erlass vom Bundesinnenminister, ich weiß gar nicht, welcher Bundesinnenminister das damals war. Demisier, kann gut sein, ja. Und da war ich dann quasi 3 Tage später oder so, war ich in der bayerischen Provinz, in Schweinfurt, glaube ich. Bitte? War es nicht Kanter? Nee. Ja, Kanter hat das PKK-Verbot gemacht. Das war Kanter. Aber dieses Bilderverbot zu sagen, Öcalan-Bild darf also bei keiner Art von Veranstaltung gezeigt werden. Ich meine, es war Schweinfurt. Und da war eine Veranstaltung, nämlich, das muss irgendwie im März rausgekommen sein, so um Nevers rum oder so, und da war eine Veranstaltung zum Geburtstag von Öcalan. Ja, es war ein Konzert dort mit einer deutschen und einer kurdischen Musikgruppe. Ich war als Redner dort. Und dann hatten die tatsächlich, weil die bayerische Polizei direkt da rein ist, haben die sozusagen ein Foto, was halt sozusagen, also anstatt dass sie ein Foto aufhängen können, haben sie halt so ein Foto auf den Stuhl gestellt und das aber irgendwie schwarz abgedeckt und dann so eine Schleife drum gemacht mit so Blumen. Das war komplett absurd. Also so eine Geburtstagsfeier, wo sozusagen das Geburtstagskind irgendwie nicht gezeigt werden durfte, in einer geschlossenen, das war eine Turnhalle. Also es war, da habe ich das in Bayern gesehen, aber mittlerweile ist es halt echt überall. Dieses Bild hat eine Künstlerin gemacht, ich weiß nicht, was da jetzt zu erkennen ist bei der Schärfe, also aus der Ferne ist wahrscheinlich noch eher als Gesicht zu erkennen, wenn man näher rangeht, sieht man kein Gesicht mehr, sondern sieht den Text. Da steht, warum ist dieses Gesicht verboten? Ökologie, Freiheit, Feminismus, Gleichheit, Solidarität, Selbstverwaltung. Auch das ist verboten. Also es haben Leute auf Fahnen gedruckt und sind damit durch die Gegend gegangen und haben gesagt, nee, wieso, hier steht doch Solidarität, Selbstverwaltung, Ökologie und so. Hat die Polizei trotzdem eingesammelt. Also das schafft nur Deutschland. Das ist selbst bei Erdogan nicht verboten. So, das ist ganz speziell. Genau, worum geht es denn jetzt überhaupt in seinem ganzen Schreiben? Nicht? Also warum schreibt er tausende Seiten von Büchern über mehrere Jahrzehnte? Es geht ihm um, also er hat ein wirklich legitimes Interesse zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Und er hat dabei seinen Horizont immer weiter ausgeweitet. Also zum Beispiel ging es ja in der Frühzeit der Bewegung halt sehr stark um Kurdistan, um nationale Befreiung dort. Und um Verständnis der kurdischen Gesellschaft. Und klar gab es auch viel, man hat sich als sozialistische Bewegung verstanden, es gab viel Kapitalismuskritik, es gab aber auch nicht so ein richtiges Proletariat in Kurdistan. Es gab halt trotzdem natürlich eine Klassenanalyse, was mit der Bauernklasse ist und der Compradoren-Bourgeoisie und so. Aber es war halt sehr stark fokussiert auf Kurdistan und reihte sich quasi ein in eine Front von antikolonialen Bewegungen, von sozialistischen Bewegungen in aller Welt. Und Adrenaline hat sozusagen das Feld, mit dem man sich beschäftigt, immer weiter ausgeweitet mit dem Argument, man kann nicht verstehen, was in Kurdistan passiert und die Unterdrückungsverhältnisse in Kurdistan, wenn man nicht den Blick weitet. Also wenn man kann die Unterdrückung der Frau in Kurdistan nicht verstehen, wenn man nicht das Patriarchat insgesamt versteht, wenn man nicht die Geschichte des Patriarchats der letzten 5000 Jahre versteht. Oder man kann den Kapitalismus heute nicht verstehen, wenn man sich nicht die Wirtschaftsentwicklung der letzten 5000 Jahre anguckt. Das heißt, er versucht den Blick zu weiten, um all diese Dinge, die andere natürlich auch kritisieren. Er ist ja bei weitem nicht der Einzige, der jetzt Herrschaft, Patriarchat, Staat und Kapitalismus kritisiert. Aber er hat eben diesen einzigartigen Ansatz, jedes Phänomen aus seiner Geschichte heraus zu analysieren, zu verstehen, zu versuchen und glaube ich auch sehr erfolgreich, wie er das macht. Was er versucht mit diesem großen Werk, also es ist halt eben auch ein Werk, es ist eben nicht irgendwie nur 5 Bücher oder so, sondern es ist von Anfang an als 5-bändiges Werk konzipiert worden. Er versucht wirklich so eine große Erzählung zu schaffen, so ein Narrativ, wirklich in der Art von, wie das Hegel gemacht hat oder wie es der Marxismus versucht hat, und richtet sich ganz, ganz deutlich und ausdrücklich auch gegen diese postmodernen Versuche zu sagen, ja, sowas geht nicht, sowas braucht man auch nicht, es gibt halt, wenn es 7 Milliarden Menschen gibt, dann gibt es halt auch 7 Milliarden Perspektiven, und so ein größeres Verständnis ist gar nicht möglich. Da richtet er sich total gegen. Ist in der Hinsicht sozusagen ein bisschen altmodisch, ohne das jetzt negativ zu meinen. Um die Soziologie der Freiheit geht es sowieso heute ohnehin. Und es geht ihm natürlich, er macht das auch nicht nur aus Erkenntnisgewinn, sondern es geht ihm immer um die tatsächliche revolutionäre Bewegung. Nicht? Also es geht ihm darum, mit seinen Büchern Vorschläge zu machen, in den Dialog zu kommen. Dialog ist halt leider natürlich sehr schwierig, weil er nichts zurückbekommt. Also er kann von daher nur sozusagen seine Diskussionsangebote oder Texte unterbreiten als Diskussionsvorschläge. Wir haben trotzdem das versucht, einen Dialogband zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr den hier auch da habt. Nee. Wir haben halt gesammelt alles, was Leute über ihn geschrieben haben oder zu seinen Sachen geschrieben haben. Also nicht alles, aber vieles, was Leute in Ost und West und Nord und Süd dazu geschrieben haben. Und haben das in ein Buch zusammengefasst und das dann ins Türkische übersetzt und ins Gefängnis geschickt. Also Bücher kann er empfangen, er kann nur keine rausschicken. Er hat es auch bekommen, das Buch. Wir wissen es aber nicht, ob es ihm ausgehändigt worden ist. Also es ist sozusagen klar, dass es im Gefängnis ist, aber es gibt keine... Wir wissen nicht, ob dieser indirekte Dialog wenigstens ein Stück weit funktioniert hat, aber das ist auch eines der sehr, ich habe jetzt gar kein Bild von dem Buch, das heißt Das freie Leben aufbauen, Dialoge mit Abdullah Öcalan oder Dialoge mit Öcalan, ist ein sehr interessantes Stück Sekundärliteratur. Genau, ich will zu Band 1 und Band 2, ich weiß nicht, ob das irgendwer schon gelesen hat, es werden halt die viele Sachen wieder aufgegriffen, es werden auch viele Themen wieder aufgegriffen, also es ist nicht alles jetzt immer komplett neu, sondern es sind häufig neue Aspekte oder neue Blickwinkel auf Sachen. Deswegen nur ganz kurz, worum es in den ersten beiden Bänden zentral ging. Es ging um die Frage von Methode, also wie betreibe ich Wissenschaft, wie betreibe ich politische Diskussion, wie betreibe ich ideologische Arbeit, wie betreibe ich Philosophie, was sollte da die Methode sein? Und er formuliert keine richtige Methode, wo er sagt, das ist jetzt meine Methode. Also er ganz ausdrücklich versucht da sowas nicht zu machen. Also er ist so ein David Graeber, der leider auch kürzlich verstorbene Anthropologe, der hat dazu geschrieben, dass Öcalan bewusst so formuliert, dass es nicht dogmatisch gewendet werden kann. Also dass er keine Sachen formuliert, die irgendwie als Dogmen herhalten können. Also das, also gerade wenn man so Sachen, die er vor 40 Jahren geschrieben hat, damit vergleicht, ist da halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Insofern formuliert er da keine eigene Methode, aber es sind natürlich methodische Sachen erkennbar, die ihm wichtig sind. Also der dritte Punkt, nicht alles geschichtlich zu begreifen, habe ich schon gesagt. Jedes Phänomen, das heute existiert, also ich sag mal Beispiel Kapitalismus, nicht als was zu begreifen, was jetzt irgendwie, keine Ahnung, seit den italienischen Städten im ausgehenden Mittelalter oder seit der Industrialisierung Englands im 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert irgendwie anzufangen oder zu analysieren ist, sondern Kapitalismus für ihn ein Phänomen, dass man in seiner 5000-jährigen Geschichte analysieren muss, verstehen muss, was inwiefern oder was von Kapitalismus schon in den ersten Staaten, also deswegen war die 5000 Jahre, weil die ersten Staaten, die ersten staatlichen Strukturen sind 5000 Jahre alt, was da schon vorhanden ist und wovon der heutige Zustand eigentlich nur das letzte Glied in einer Kette ist. Das ist natürlich sehr ungünstig hier. Das muss mal weg. Und so guckt er halt alles an. Also alles, was heute existiert, ist irgendwie kein neues Phänomen und irgendwie nur der letzte, das, was gerade neu ist, interessant. Für ihn ist gerade das interessant, was in einer durchgehenden Kette zum heutigen Zustand führt. Und insofern dann auch zu kritisieren ist. Also nicht sie vom Ende her zu kritisieren, von den heutigen Erscheinungsformen her, sondern von den Ursprüngen, also sozusagen wo in der Menschheitsgeschichte ist es sozusagen alles auf die schiefe Bahn geraten, um das dann auch grundsätzlich zu verändern und nicht nur an Symptomen herumzudoktern. Das ist so sein methodischer Ansatz, würde ich sagen. Ich habe Spaß, das ist natürlich leider, also hier bräuchte man jetzt mal schärfer. Ich habe versucht, das gesamte Buch einmal durch so einen Computeralgorithmus zu jagen und die Substantive und Adjektive dann der Größe entsprechend darzustellen, wie sie da vorkommen, um halt klar zu machen, worum geht es denn jetzt in diesem Buch. Bei meinem ersten Versuch, ihr seht in der Mitte das ganz große Wort Gesellschaft als größtes Wort, also das heißt, es taucht am meisten auf in dem ganzen, also außer jetzt der, die, das und so. Das am meisten auftauchende Substantiv ist Gesellschaft und bei meinem ersten Versuch tauchte das gar nicht auf. Und ich hatte das ausdrücklich, ich hatte es gerade deswegen gemacht, um zu zeigen, dass es in diesem Buch an allen Ecken und Enden um Gesellschaft geht und dann tauchte das nicht auf. Und dann saß ich davor und habe geguckt, ja, warum taucht denn das nicht auf und habe mir angeguckt, was das Programm jetzt gerade sagt und es sagte, der Begriff Gesellschaft konnte nicht dargestellt worden, weil er zu groß gewesen wäre. Also er würde nicht auf das Bild passen. Also er kommt in dem Buch tatsächlich, ich glaube, 1168 Mal vor, auf, keine Ahnung, an die 400 Seiten, also im Schnitt dreimal pro Seite. Und das nächsthäufige Wort, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Moderne oder Zivilisation war, taucht irgendwie 500 irgendwas Mal auf. Das heißt, es müsste eigentlich noch viel größer sein, dieser Darstellung. Weil also es geht wirklich an allen Ecken und Enden um Gesellschaft. Er nennt das seine grundlegende Analyseeinheit. Was soll das sein? Eine grundlegende Analyseeinheit. Das ist sozusagen die Linse, durch die er alles betrachtet. Also um ein anderes Beispiel zu geben, er sagt, Marx und seine Epigonen, der Marxismus, haben versucht, alles in erster Linie durch die Analyseeinheit der Klasse zu begreifen. Also überall, wenn irgendwo Kämpfe sind, dann sehen die überall Klassenkämpfe immer. Beschreiben die Geschichte als eine Geschichte von Klassenkämpfen, sehen die Politik aktuell aus der Klassenperspektive, das ist sozusagen die grundlegende Analyseeinheit. Andere bürgerliche Soziologen nehmen vielleicht als grundlegendes Einheit der Analyse das Individuum, ja, oder Nationalisten nehmen die Nation und bei ihm ist es die Gesellschaft als Ganze, und zwar nicht eine Gesellschaft, also nicht jetzt die kurdische Gesellschaft oder die türkische Gesellschaft oder die deutsche Gesellschaft oder so, sondern Gesellschaft überhaupt. Die Frage, wie entsteht Gesellschaft oder wie ist Gesellschaft entstanden mit den ersten Wurzeln lange, lange vor den ersten Staaten, also quasi im Zusammenleben in Horden in der Altsteinzeit, also an den so quasi vor einer halben Million Jahre oder vor einer Million Jahre oder so. Und die Dinge, die sozusagen als kulturelles Erbe der gesamten Menschheit sich dadurch ergeben, dass man halt schon immer in Gesellschaft lebt oder zumindest in Gemeinschaften, weil es eben alleine nicht geht. Also kein Mensch kann alleine aufwachsen. Man braucht zumindest irgendwie eine Mutter als Säugling. Also Menschen leben halt immer in Gesellschaften. Alleine kann man sich so gut wie gar nicht am Leben erhalten. Und was das sozusagen mit dem menschlichen Denken, mit dem menschlichen Fühlen, mit der Kultur insgesamt macht. Und da ist er halt sehr optimistisch, indem er sagt, ich gehe mal weiter, ich komme vielleicht noch ein paar Mal auf dieses Ding jetzt zurück, weil da viele Begriffe sind, die man jetzt, kann man die lesen irgendwie? Wie viele kann man lesen, so Augenarzttest? Also ich lese mal die größten nochmal so vor. Also es kommt außer Gesellschaft, steht dann noch gesellschaftlich und gesellschaftlichen. Also die gibt es auch noch ganz groß. Dann ist halt nicht Politik, Geschichte, Zivilisation, Moderne und Macht. Und also Politik in allen möglichen Varianten noch. Politische, demokratische, Kapitalismus gibt es noch. Was überhaupt nicht auftaucht, ist Soziologie. Also das Wort Soziologie taucht in diesem Buch Soziologie der Freiheit quasi überhaupt nicht auf. Komme ich noch zu, warum nicht? Mit Abstand. Also Freiheit ist auch gar nicht, taucht jetzt nicht so oft auf, aber es ist halt sehr wesentlich als Kern des ganzen Denkens natürlich, wenn er sich an der Kritik von Zivilisation und Kapital und Macht und so weiter abarbeitet, geht es natürlich immer implizit um die Freiheit. Ja, Gesellschaft, das Gucken auf Gesellschaft ist, nicht, also Soziologie ist ja sozusagen die Wissenschaft der Gesellschaft, aber ihm geht es nicht um die Disziplin der Soziologie, wie die heute vielleicht an Unis oder so gelehrt werden. Da hat er jede Menge, also kübelweise wirklich Kritik dran. Hofft halt sozusagen, dass man am Ende von so einem Denk- und Diskussionsprozess und Bildungsprozess oder so zu einer neuen Sozialwissenschaft kommt. Dann geht es auch gar nicht so wirklich um eine Soziologie. Komme ich noch zu, aber. Gesellschaft, jedenfalls als der Sozio-Teil in Soziologie, ist für ihn absolut zentral für alles. Sozusagen optimistisch sieht sehr stark das Positive, dass Gesellschaft, also wenn er auf Gesellschaften guckt, dann sagt er, die sind sehr fähig, die sind immer in der Lage, ihre Probleme eigentlich zu lösen. Die sind sehr, sehr widerstandsfähig, nicht ohne Grund haben die ja ohne Staaten Wind und Wetter und wilden Tieren und so getrotzt und halt über Jahrmillionen die Menschheit erhalten. Es geht ja immer auch um Zivilisation, also sozusagen auch nicht zivilisierte Gesellschaften oder welche, die außerhalb der Zivilisation stehen, was eben der allergrößte Teil der Menschheitsgeschichte ist, aber für den größten Teil der Geschichte auch den größten Teil der Welt betrifft. Ich habe gerade von diesem Professor James Scott das gelesen, Die Mühlen der Zivilisation, der sagt, dass wirklich bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts die Hälfte der Menschheit außerhalb von Staaten gelebt hat. Also das mag ein bisschen übertrieben sein, aber wenn wir uns Geschichte angucken, dann gucken wir halt immer auf die Geschichte von Staaten und eben sozusagen der zivilisierten Welt. Und er sagt aber, die Hälfte der Menschheit hat bis Mitte des 19. Jahrhunderts außerhalb dieses Wirkungsbereichs von Staaten gelebt. Also das heißt, die haben keine Steuern gezahlt, der Staat hat keine Steuereintreiber hingeschickt oder hinschicken können, weil das viel zu aufwendig gewesen wäre. Also sie haben sich irgendwie selbst verwaltet. Das heißt, selbst innerhalb der uns bekannten Geschichte hat quasi der größte Teil der Menschheit weitgehend außerhalb von diesen angeblich so notwendigen zivilisatorischen Strukturen gelebt. Und mit Optimismus meine ich, dass er da das sieht, dass halt Gesellschaften dazu wirklich in der Lage sind und diese ganzen Herrschaftsverhältnisse, diese ganzen Klassensysteme, den ganzen Staat und so eigentlich nicht brauchen. Das meine ich mit optimistisch. Ja, genau, der ganze Zweck, ne, mit Zweck meine ich, warum guckt er halt auf die Gesellschaft? Nicht um Freiheit zu verwirklichen, die er bei ihm auf keinen Fall in erster Linie individuelle Freiheit ist, sondern auch die Freiheit, denkt er immer von der Gesellschaft her, weil nur eine gesellschaftliche Freiheit auch dem Individuum Freiheit gewährleisten kann. Das ist für ihn auch deutlich sozusagen der Schwerpunkt auch da auf der Gesellschaft. Die Kritik an den, er spricht hauptsächlich von Sozialwissenschaften, also auch relativ wenig von wirklich Soziologie oder auch Soziologen. Ich glaube, es sind nur zwei Soziologen, wenn man Wallerstein mal nicht so als Soziologen betrachtet, sondern eher als Wirtschaftswissenschaftler, eigentlich nur zwei Soziologen, die er überhaupt zitiert in den ganzen Büchern. Das sind Max Weber, dann August Comte als Begründer der Soziologie überhaupt und Giddens, den Vornamen jetzt gerade vergessen, einen englischen, fällt mir gerade der Vorname nicht ein, also einen britischen Soziologen, das ist so ein relativ bekannter, das ist so, ich habe mich mit Leuten aus der Soziologie unterhalten, hab gefragt, ob ich bei Veranstaltungen sagen kann, das ist sozusagen der englische Ulrich Beck, und haben gesagt, ja, kannst du sagen, das ist sowas ähnliches, also so ein Soziologe, der sehr bekannt ist und viele Bücher schreibt und immer in Talkshows eingeladen wird und so. Und mit dem setzt er sich auseinander, kann ich auch gleich dann erwähnen, warum und weshalb. Der hebt halt sehr stark auf die Moderne ab und betont sehr stark das, was er Diskontinuitäten nennt. Also wo die Moderne so total anders ist als alle anderen Gesellschaften vor ihr. Nicht? Also so, was weiß ich, das Ausmaß an Arbeitsteilung oder an zum Beispiel oder an, was weiß ich, Mobilität in der Moderne ist halt völlig, völlig anders als jemals in der Menschheitsgeschichte. Und er betont eben diese Besonderheit von solchen Sachen Moderne. Und Öcalan macht genau das Gegenteil. Nicht? Ihm geht es die ganze Zeit darum, was ist denn an Gesellschaften da oder wie sind die strukturiert, wie sie schon immer strukturiert waren. Also wo sind da eher die Kontinuitäten als die Diskontinuitäten? Das ist der Grund vielleicht, warum er sich damit Giddens auseinandersetzt. Anthony heißt er, Anthony Giddens. Genau, trotz Wikipedia war ich schneller. Ja, müsst ihr auch eigentlich wissen, habe ich ja eine Fußnote zugeschrieben. Genau, also mit wirklichen Soziologen oder wirklicher Soziologie oder sozusagen der akademischen Soziologie befasst er sich eigentlich relativ wenig. Er hat diesen Ansatz, den er sehr gut findet, von Immanuel Wallerstein. Der hat zusammen mit einer ganzen Reihe von Kolleginnen mal so einen Bericht geschrieben von einer sogenannten Gulbenkian Commission. Da ging es darum, wie die Sozialwissenschaften insgesamt zu reformieren seien. Und diesen Bericht, den gibt es auch auf Türkisch, halt, den hat er dann auch gelesen, der ist auch als Buch veröffentlicht, auf Deutsch leider vergriffen, den gibt es gar nicht mehr. Da geht es sozusagen um so eine Geschichte der Sozialwissenschaften insgesamt, was da, wie diese Akademisierung gelaufen ist, wie die versucht haben, irgendwie sich an die Naturwissenschaften ranzuwanzen, hätte ich jetzt gesagt, also halt immer naturwissenschaftliche, harte wissenschaftliche Methoden zu übernehmen, so wie Statistiken. Wir werden ja in Statistiken ertränkt heute, wenn es um um Gesellschaftssachen geht, da wird ja immer nur gezählt. Und dann gibt es den Zerfall eben Disziplinen und die durch die Akademisierung eine sehr starke Nähe an die tatsächlichen politischen Machtstrukturen, also in den einzelnen Staaten. Das sind so Aspekte, die in der Kritik an Sozialwissenschaften von Wallerstein sind, die Öcalan direkt übernimmt und teilweise noch ein bisschen verschärft und polemisiert. Also ich habe mal so zwei, das sind jetzt keine Wörtchen-Zitate, ich muss die nochmal raussuchen, aber er sagt, dass die heutigen Wissenschaftler sind quasi rückständiger als die sumerischen Priester. Also die sumerischen Priester sind aber die Leute, die Öcalan anklagt, quasi das Patriarchat durchgesetzt zu haben und einen ideologischen Überbau für die gesamte staatliche Ausbeutung mit sozusagen Folgen bis heute geschaffen zu haben. Also die sumerischen Staaten sind diese allerersten Staaten, wo die Priester die ideologische Elite waren und zum Teil auch die Könige und Regenten gewesen sind. Also es ist quasi sowas Ähnliches wie die historischen Donald Trumps oder so. So, das sind sozusagen die sumerischen Priester bei ihm, aber trotzdem sagt er, die heutigen Wissenschaftler, die Sozialwissenschaftler, die sind noch schlimmer, weil die Priester damals brauchten wenigstens so viel Nähe zu der Bevölkerung und mussten sozusagen deren Vorstellungen und Glaubenssystem und so weiter aufgreifen und da was Neues draus zu machen, das dann nützlich für die Gesellschaft war. Also zum Beispiel, die mussten eben die Produktion organisieren, das war damals so eine. Was übrigens auch Max Weber, aber dann auch Öcalan als Pharaonensozialismus bezeichnet. Das heißt, es gehörte das ganze Land dem Tempel. Das heißt, die ganzen Ernteerträge mussten an den Tempel geliefert werden und der verteilte das dann wieder. Also die Priester verteilten das dann wieder. Das ist ein Beispiel dafür, wie sie halt mit dieser ganzen ideologischen Macht etwas tun mussten, was aber nützlich für die Gesellschaft war. Also sie mussten halt auch was bringen. So, und sagte, die heutigen Soziologen zum Beispiel, die lösen halt kein Problem. Wenn die Soziologie irgendwas zu sagen hätte und ein Problem lösen würde, dann würde es vielleicht heute keine Kriege mehr geben oder keine Atomwaffen oder die hätten halt irgendwas gelöst, aber in Wirklichkeit löst diese Wissenschaft eigentlich überhaupt kein Problem. Sie hat häufig nicht mal mehr den Anspruch, irgendein Problem zu lösen, sondern einfach zu untersuchen und zu beschreiben, was so da ist. Also diese Positivismuskritik, nicht sich nur an den bestehenden Phänomenen abzuarbeiten und die zu beschreiben und sie zu erklären zu versuchen oder so. Polemisiert Öcalan auch sehr, sehr scharf gegen, also gegen diese Art und Weise sozusagen Wissenschaft zu betreiben. Und mit den Wissensesel, das habe ich jetzt mal als ein Wort zusammengefasst, ich glaube, der nennt das irgendwie Packesel des Wissens oder so oder der Wissenschaft. Also es geht darum, dass halt sozusagen im Deutschen würde man vielleicht hätte er vielleicht Fachidioten gesagt, also einen Begriff verwendet. Nicht, dass es in einem akademischen Betrieb darum geht, halt immer mehr Wissen anzuhäufen und halt eine wissenschaftliche Karriere zu machen durch Publikationen und so weiter und eben ganz viel zu wissen und dabei der sozusagen der Bezug zu realen Problemen der Gesellschaft verloren geht. Das sind so Beispiele für nicht, die Kritik an dem Wissenschaftsbetrieb. Also in den Universitäten hat er so gar keine Hoffnung und schlägt deswegen vor, eben alternative eigene Akademien aufzubauen, also wo gesellschaftlich bestimmt werden soll, was sind denn eigentlich die Probleme, was wollen wir dann lösen, wie wollen wir Gesellschaft strukturieren, in welche Bereiche muss da geforscht werden, was müssen wir untersuchen, welche Geschichte müssen wir uns besonders angucken. Und eine große, also Sonderrolle dabei spielt die Genealogie, also Gine von Jin, ist kurdisch für Frau, ist der gleiche indoeuropäische Wortstamm wie das griechische Gyn, also so wie Gynarchie, Gynäkologie, das ist das gleiche Wort oder gleiche Wortstamm. Und das Logie ist halt ja in allen, von Griechisch, Logia, nee, Logos, Lateinisch, Logia, dann in alle möglichen europäischen Sprachen eingewandert als irgendwas Logie. Übers Französische und Türkische dann zurückgewandert ins Kurdische, also das heißt nichts anderes als das deutsche Logie, also quasi die Lehre der Frauen oder die Forschung der Frauen. Die hat Öcalan vielleicht der einen oder dem anderen bekannt, dass es halt sowas gibt. Die kurdische Frauenbewegung macht das halt, versucht verschiedene Themen aus Frauensicht zu behandeln, zu forschen, hat Forschungsgruppen aufgebaut, auch in Europa, überall gibt es die. Auch sehr international und ich betone das deswegen, weil es eben in diesem Band, in diesem Buch, schlägt Öcalan an mehreren Stellen vor, sowas zu machen. Also weil nämlich für ihn ist ja das Patriarchat das ganz wesentliche, das wesentlichste Herrschaftsverhältnis, also stärker als jetzt die Herrschaft durch Staat oder des Kapitals oder so, ist für das Patriarchat das wesentliche Problem in der Menschheitsgeschichte. Und deswegen schlägt er eben überall immer Frauen-Selbstorganisierung vor, dass die Frauen sich kollektiv stärken müssen, um dann Alternativen präsentieren zu können, um letztlich auch die Männer zu verändern, die Männer zu transformieren. Ich lese einfach mal diesen Absatz vor, in dem das Wort Genealogie zum ersten Mal überhaupt auftaucht. Geschrieben ist das ganze Jahr 2008, also auch schon eine Weile her. Ist damals dann auch, glaube ich, 2000, ich weiß nicht, ob 8 oder 9 die ersten Ausgaben dann erschienen sind von den Sachen. Also das ist quasi auch schon wieder 10 Jahre Geschichte, die Genealogie. Wie alle Wissenschaften, so sind auch die Sozialwissenschaften von einem Männlichkeitsdiskurs geprägt. Die Zeilen, die in diesem Diskurs von der Frau handeln, sind voller propagandistischer Ansätze, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Der wirkliche Status der Frau wird durch diesen Diskurs vielleicht 40-fach verschleiert. Genauso wie die Geschichtsschreibungen der Zivilisation, Klasse, Ausbeutung, Repression und Folter verdecken. Statt Feminismus ist vielleicht der Begriff Genealogie, Wissenschaft der Frau, zweckdienlicher. Tatsachen, die Genealogie zutage fördern wird, werden wohl kaum weniger wirklich sein als die Theologie, Eschatologie, Politologie, Pädagogik, also die Logien, die sich mit vielen Bereichen der Sozialwissenschaften befassen. Es ist unbestreitbar, dass die Frau sowohl physisch als auch von der Bedeutung her den größten Teil der gesellschaftlichen Natur darstellt. Also, um das kurz zu erläutern, für ihn ist halt die Frau sozusagen für die Gesellschaft überhaupt, also für das Überleben von allem und so, total wesentlich, also viel wesentlicher als der Mann. Der Mann ist so ein bisschen Zugabe, der halt unterstützend tätig werden kann, aber dass es überhaupt Gesellschaft gibt, dass überhaupt das Leben weitergeben wird, ist halt zum allergrößten Teil der Frau, den Frauen zu verdanken. Und insofern ist es für ihn, und auch das, was Frauen tatsächlich tun, also die ganze, komme ich gleich nochmal zu, die ganze sowohl in der Produktion als auch in der Sorgearbeit ist halt das Wesentliche und nicht das, was der Mann macht. Und deswegen ist halt alles sozusagen, was Männer dann darüber schreiben, über wie Geschichte und Gesellschaft funktionieren, quasi direkt gelogen. Das ist hier die Logik da drin. Wenn dem so ist, warum sollten wir diesen höchst wichtigen Teil der gesellschaftlichen Natur nicht zum Thema der Wissenschaft machen? Dass die Sozialwissenschaften, die in viele Teilbereiche bis hin zur Pädagogik, die Bildung und Erziehung von Kindern, aufgespalten sind, keine Genealogie herausgebildet haben, lässt sich einzig dadurch erklären, dass sie einen patriarchalen Diskurs führen. Nicht? Also es gibt für alles gibt es mittlerweile Fakultäten seit auch langer Zeit, selbst für die Kinder, also für die Kindererziehung und so. Auch das hat man quasi der Frau weggenommen und macht da eine männliche geprägte Wissenschaft draus. Und trotzdem gibt es quasi keine Frauenforschung. Das geht ja mal gar nicht und das ist eben Ergebnis des patriarchalen Diskurses auch in den Sozialwissenschaften, wobei natürlich durchaus auch sieht und wertschätzt, dass es das begonnen hat zu ändern durch feministische Kämpfe und feministische Bewegungen, sowohl in den letzten 40 Jahren als auch in den letzten, keine Ahnung, 250 Jahren seit der Französischen Revolution und so weiter. Er benennt in dem Buch, also wer das Buch schon, ein paar haben das da schon gelesen, ich weiß, das ist eigentlich vom Lesekreis dabei, es gibt halt einen langen Abschnitt, wo er die ganzen Problemfelder der Gesellschaft diskutiert. Sowohl historisch als auch aktuell. Ich habe die einfach mal aufgeführt. Da gibt es dann jeweils so kleine Unterkapitel zu, wo das alles diskutiert wird. Ich möchte jetzt nicht so ins Detail gehen, weil ich auch fast eine Stunde rede. Nur sozusagen als Überblick, was so die Problemfelder eben sind, die er da so ausmacht und wo er sowohl die Probleme diskutiert, als auch dann quasi Lösungsansätze bietet. Wichtiger Bezugspunkt, wichtiger Begriff nochmal sind die Monopole, also es geht nicht um jetzt, keine Ahnung, Amazon oder so oder VW, die halt in bestimmten wirtschaftlichen Bereichen irgendwie alles an sich ziehen. Ja, das ist nicht der Punkt bei den Monopolen, sondern für ihn ist die, seit Macht in staatlichen Strukturen konzentriert ist, also quasi seit eben den berühmten 5000 Jahren. Da gibt es quasi ein Machtmonopol-Konglomerat aus Staat, Militär und Handel im Wesentlichen, also was halt erst in den letzten 200 Jahren zu erst Industrieproduktion und dann zu jetzt Finanzkapital sich wandelt. Aber im größten Teil der Menschheitsgeschichte geht es eben um Handelsmonopole, mehr als um Produktionsmonopole oder gar spekulative Finanzmonopole. Und die immer quasi zusammenwirken, um der eigentlichen Gesellschaft, also die halt was produziert, nämlich eben Nahrungsmittel oder Arbeitskräfte oder Gegenstände oder so produzieren, denen halt das abzupressen, also in Form von Aneignung von Mehrprodukt, durch Plünderung, durch Steuern, durch alle möglichen Mechanismen, durch die halt dann die Machthaber reicher werden und die Bevölkerung in Armut gehalten wird. Das ist sozusagen das Monopol oder die Monopole, um die es ihm dabei geht. Also er versucht das immer sozusagen zusammen zu behandeln und nicht irgendwie getrennt jetzt nur irgendwie die Akkumulation des Kapitals oder so, wie er das beim, also er polemisiert auch gelegentlich so ein bisschen gegen den Marxismus, wo er sagt, dass die gucken halt immer nur auf das eine und alles andere leiten sie davon nur ab. Die Funktionen des Staates sind quasi abgeleitet aus den Funktionen des Kapitals. Wenn der Staat als ideellen Gesamtkapitalisten darstellt, ist quasi der Kapitalismus das Primäre und der Staat das Sekundäre und das ist bei Öcalan doch stärker miteinander verwoben. Wirtschaft, also er definiert auch viele Begriffe um. Das ist manchmal schwierig, wenn man das liest, aber gleichzeitig führt das dazu, dass man das alles nochmal durchdenkt, was jetzt eigentlich gemeint ist. Wirtschaft ist bei ihm eigentlich in erster Linie das, was quasi bei Marx Reproduktionsarbeit wäre oder oder einem heutigen Begriff so Sorgearbeit, Care-Arbeit, die ja ganz überwiegend überall und immer von Frauen ausgeübt wird. Das ist für ihn das eigentlich Wesentliche. Das ist nicht sozusagen wie bei Marx unterstützende Tätigkeit, um die Arbeitskraft zu reproduzieren, deswegen ja der Name. Nicht? Also sozusagen vereinfacht gesagt, nicht die Frau irgendwie kocht und näht für ihn, damit der Arbeiter irgendwie seine Arbeitskraft regenerieren und in die Fabrik gehen und arbeiten und was produzieren kann. Ja, das heißt, wenn man so auf die Wirtschaft guckt, dann ist das Primäre eben die Produktion und alles andere fällt aus der Berechnung von Löhnen und so weiter ja komplett raus. Und Öcalan dreht es um und sagt, das ist die eigentliche Wirtschaft, das, was Gesellschaft macht, um sich selber zu erhalten, wo sie auch für sich selber sorgt und produziert, also zum Beispiel Lebensmittel, und nicht für, keine Ahnung, um Steuern zahlen zu können oder irgendwelche unnötigen Produkte kaufen zu können oder so. Das ist dann sozusagen die Sphäre des Monopols. Und dagegen ist für ihn die eigentliche Wirtschaft eben die Subsistenz oder die selbstversorgende oder die für den Eigenbedarf, Produktion und ganz überwiegend eben, also da stellt er die Frau sehr stark ins Zentrum von dieser Betrachtung der Wirtschaftsweise. Also sozusagen die Definition von Wirtschaft dreht er da komplett um, so wie er das mit vielen Begriffen macht. Ein wichtiger, interessanter Begriff in dem Buch hier ist Soziozid. Also das heißt auf Türkisch ist das Toplum Kürüm, wer Türkisch kann. Also es ist so eine, wir haben das mit Soziozid übersetzt, ist aber auch ein bisschen schwierig. Ist also das Massaker an der Gesellschaft eigentlich. Das Massaker an der Gesellschaft. Ihm geht es nicht um das Massaker an einer bestimmten Gesellschaft. Also zum Beispiel den Völkermord an den Jesiden oder den Völkermord an den Juden, den er übrigens ausführlich diskutiert im zweiten Band, glaube ich. Sondern ihm geht es um das Massaker an Gesellschaftlichkeit überhaupt. Also an der Möglichkeit von Gesellschaften, sich als Gesellschaft zu konstituieren, als Gesellschaft zu verhalten, als Gesellschaft Entscheidungen für sich selber zu treffen, weil eben auch diese politische Macht durch Staaten, speziell durch den Nationalstaat, durch zentralistische Nationalstaaten, monopolisiert wird. Das Ergebnis ist eine totale Vereinzelung, wo Menschen eben nicht gemeinsam politisch oder sonst wie gesellschaftlich handeln, sondern individuell konsumieren, individuell, ihre Freizeit verbringen. Führt an, besonders jetzt die Medien, also ne, 24 Stunden tägliches Bombardement mit allen möglichen Ideologien, inklusive Nationalismus, Sexismus und Unterhaltungsindustrie. Dann die virtuelle Gesellschaft, also sozusagen, man muss dazu sagen, er ist nicht erst 99 in den Knast gekommen, also Öcalan ist jemand, der quasi das Internet noch überhaupt nicht gesehen hat. Also er ist quasi ins Gefängnis gekommen, bevor nicht irgendwie er mit dem Internet in Berührung gekommen ist. Trotzdem aber schreibt er auch zutreffend sozusagen darüber, was die Virtualisierung mit der Gesellschaft macht. Also er hat da vielleicht so nochmal noch einen klaren Blick dadurch, dass das für ihn alles noch so merkwürdig ist, wie die Gesellschaft sich sozusagen hinter ihre Bildschirme zurückziehen kann. Ja, und der Nationalstaat ist für ihn das wesentliche Instrument von diesem Soziozid, weil er eben alle kulturellen Möglichkeiten von Selbstorganisation der Gesellschaft abnimmt und ein eigenes politisches Monopol überall aufbaut. Das ist nochmal so ein Beispiel für diesen Monopolismus. Die Alternative, und das ist, glaube ich, auch schon das vorletzte Dia eigentlich hier, dazu ist das, was bei Öcalan die demokratische Zivilisation ist. Die demokratische Zivilisation ist nicht, also wer das quasi schon in allen anderen Büchern von Öcalan, also wer schon irgendwas gelesen hat, kennt das jetzt auch schon. Da geht es nicht um eine Utopie, nicht so wie jetzt Marx sagte, nicht, es muss halt die, nicht nach dem Ende des Kapitalismus kommt die kommunistische Gesellschaft, wo halt dann eine freie Assoziation von Produzenten oder so ist. Also nicht sozusagen, was das in der Zukunft liegt, was er als Vision aufbaut, sondern er sagt, nein, das ist das, was Gesellschaft eigentlich immer schon gewesen ist und wo sich immer zu allen Zeiten Leute gegen diese Monopole gewehrt haben. Also wo sie versucht haben, ob das jetzt die Kelten sind, die den Römern Widerstand geleistet haben oder ob das irgendeine obskure Sekte im Mittelalter ist, die sich gegen die Staatsreligion gestellt hat, nicht, oder ob das Frauen Untergrundaktivitäten gewesen sind, die halt sich die Männer vom Leib gehalten haben. Also alle möglichen Arten von, oder aber auch einfach gesellschaftliche Solidarität gegen Ausbeutung, also zur gegenseitigen Hilfe, all das ist sozusagen die demokratische Zivilisation in der menschlichen Gesellschaftsgeschichte oder der historischen Gesellschaft, wer das nennt. Und das gilt es rauszuarbeiten und zu stärken gegen eben diese Machtmonopole. Und daraus Alternative aufzubauen. Nennt er drei Grundpfeiler, also ist, wie gesagt, schon bekannt auch aus den anderen Büchern, moralisch-politische Gesellschaft, gehe ich jetzt nicht so darauf ein, das sind schwierige Begriffe, ökologische Industrie als Alternative zum kapitalistischen Industrialismus und demokratischer Konföderalismus und demokratische Nationen als politische Modelle, als Alternativen zum Nationalstaat. Ja, das quasi letzte Dia zu diesem Buch ist halt die Frage, was passiert, wenn man so ein Buch liest oder wenn man überhaupt was von Öcalan liest. Viele Leute haben irgendwie, wenn sie das erste Mal so ein längeres Buch von lesen, haben so dieses Moment, so total geflasht zu sein, weil es einfach die eigene Position komplett hinterfragt. Nicht? Also es ist jemand, der nicht aus Europa ist, sondern halt aus dem Nahen Osten, da irgendwie seit 40 Jahren sich Gedanken zu revolutionärer Politik macht. Und einfach alles, was für uns hier so selbstverständlich ist, kritisiert er halt einfach alles. Also alle möglichen Sachen, die uns so ganz normal erscheinen, sagt er, nee, das ist halt, da denkst du genau falsch oder das ist, kann man halt auch genau andersrum denken. Kann sich durchaus davon verwirren lassen und wird angeregt, ganz viele Sachen zu hinterfragen. Gleichzeitig, weil es ihm immer ja, um revolutionäre Politik geht, es geht ja immer darum, die Gesellschaft zu verändern, macht er zu allem, was er kritisiert, auch irgendwo konstruktive Vorschläge, also mehr oder weniger extensiv, aber halt immer versucht, eine Alternative vorzuschlagen oder zumindest auf was hinzudeuten, wo man darauf hinarbeiten könnte in eine Richtung. Was ich besonders wichtig finde, ist, dass es wirklich im Endeffekt alle diese Bücher optimistisch sind, weil sie sagen, es gibt gesellschaftliche Potenziale, es ist Kapitalismus kein Schicksal, das Leben in Staaten und Hierarchien ist kein Schicksal, das Patriarchat gibt es zwar schon lange und ist halt schon auch sehr tief verwurzelt, aber man kann es gibt halt auch Ansätze und Traditionen und so, auf die man sich aufbauen kann, um es halt abzuschaffen. Also es geht halt immer vorwärts und er plädiert immer dafür, dass das auch wirklich möglich ist. Und das ist, finde ich, so diese, das sind also alles so ein bisschen Unterschiede zu dem auch, was, um es mal sozusagen, die Linke in Deutschland oder in Europa auch macht. Also da wird sehr, sehr viel kritisiert, ohne sehr konstruktiv zu sein. Es gibt nicht diesen Optimismus, dass die Gesellschaft sich ja positiv verändern kann, sondern die Gesellschaft wird sehr, sehr stark pessimistisch gesehen. So, mein Gott, überall Nazis. Oder wenn es nicht Nazis sind, sind sozusagen potenzielle Nazis. Also, wenn es noch ein bisschen schlimmer wird, dann werden, ne, da haben wir wieder den Faschismus hier oder so. Und überhaupt kein Optimismus zu sagen, nein, wir können halt wirklich eine solidarische Gesellschaft aufbauen. Also, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber sozusagen, im Kontrast, wenn ich das halt bei Öcalan lese, wird das halt deutlich, wie er da ganz anders an gesellschaftliche oder auch an Gesellschaftskritik rangeht. Und diese Sachen sind, glaube ich, der Schlüssel dafür, für das, was wir in Rojava sehen. Dass Leute wirklich glauben, jawohl, man kann das halt auch alles ganz anders machen, davon wirklich motiviert sind. Das sind halt viele Leute, die da eben wichtige Aufgaben übernommen haben in der Gesellschaft, die halt diese ganzen Sachen gelesen haben. Also das ist halt schon innerhalb der kurdischen Bewegung natürlich sehr viel gelesen und diskutiert worden. Es hat sehr viel Diskussionen und Bildungsveranstaltungen und so weiter dazu stattgefunden. Und das ist der Hintergrund, also kann man, glaube ich, gar nicht überschätzen, weil es hat ja auch nicht mit diesen Büchern angefangen, sondern die Leute lesen ja schon seit Jahrzehnten Öcalan oder kennen ihn persönlich, haben mit ihm diskutiert oder mit ihm gearbeitet oder so. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Moment. Und deswegen, auch wenn man das verstehen will, was da eigentlich abgeht, sollte man, glaube ich, auf jeden Fall diese Bücher lesen. Alle Bücher, die es so gibt, in allen Sprachen. Ich glaube, wir haben im Moment so 13 Sprachen, also 2, 4, 6, 8, 10, 10, weiß ich nicht. Also wer Katalan oder Tamil spricht, kann da auch Publikationen kriegen. Ja, wir rufen am Ende, oder ich rufe am Ende immer noch mal gerne auf, was kann man sonst noch so tun. Nicht? Also es gilt natürlich immer noch, Öcalan aus dem Knast rauszukämpfen und sich an der Freiheit für Öcalan-Kampagne zu beteiligen. Da wird sicherlich auch in Hannover in der nächsten Zeit wieder was zu geben. Ansonsten alle solidarischen Aktionen, um die Repression gegen die kurdische Bewegung insgesamt auszuhebeln, ist immer willkommen. Hier der erste Punkt, Bücher lesen, Lesekreise bilden, haben sich tatsächlich in Hannover ja gerade Leute zu Herzen genommen. Das ist einer der wenigen Lesekreise, von denen ich weiß, dass sie über einen längeren Zeitraum existieren, tatsächlich hier gerade. Ich bin hiermit durch. Vielen Dank fürs Zuhören.